abgeschrieben. Ein Minister. Das war die Meldung vor einem Jahr. Die Süddeutsche Zeitung hat es als erste gehabt. Und der Minister war der Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Aber dann ist erstmal etwas Merkwürdiges passiert. Denn die Medien, die Journalisten, die das ausgegraben haben, haben dann erstmal der Bevölkerung erklären müssen, warum das so schlimm sein soll. Abschreiben. Macht doch jeder. Auf der anderen Seite hat es dann im Internet Guttenplug gegeben, eine Plattform, auf der immer mehr geklaute Stellen aus zu Guttenbergs Doktorarbeit eingestellt worden sind. Und letztlich war es dann so viel, dass Guttenberg seinen Doktortitel verloren hat und auch zurückgetreten ist als Minister. Gleich rede ich darüber mit Hans-Matthias Kepplinger, Professor für Publizistik an der Uni Mainz. Aber vorher hören wir noch mal kurz, wie der Guttenberg-Skandal abgelaufen ist, Schritt für Schritt.
16. Februar 2011.
Ein offenes Google-Dokument startet die Plagiatjagd. Schnell ist es überlastet. Die Jagd geht am nächsten Tag auf einer Wiki-Plattform weiter. Guttenplug ist geboren.
21. Februar.
Zu Guttenberg weist die Vorwürfe zunächst als abstrus zurück, räumt dann gravierende Fehler ein und will schließlich seinen Doktortitel nicht mehr führen.
23. Februar.
Zu Guttenberg muss sich in einer Fragestunde vor dem Parlament rechtfertigen. Die Universität Bayreuth will den Doktortitel aberkennen.
1. März.
Zu Guttenberg erklärt seinen Rücktritt.
5. Mai.
Eine Kommission der Universität Bayreuth schließt, zu Guttenberg habe zu großen Teilen abgeschrieben. Man stützt sich hierbei auch auf das Guttenplug.
Juli.
Es wird bekannt, dass zu Guttenberg in die USA ziehen will. Dort berät er angeblich unentgeltlich einen Think Tank als angesehener Staatsmann. Später spricht er auf einer Sicherheitskonferenz in Halifax.
29. November.
Zu Guttenberg veröffentlicht ein Buch, Titel Vorerst gescheitert. Die Medien spekulieren über sein Comeback und kritisieren seine mangelnde Reue.
Mitte Dezember.
Zu Guttenberg soll für die EU-Kommission Menschenrechtsaktivisten im Netz unterstützen.
Anfang Februar 2012.
Bei einem Interview bewerfen Netzaktivisten zu Guttenberg mit einer Torte. Ein paar Tage später wird seine Homepage gehackt.
Der Guttenberg-Skandal hat heute vor einem Jahr begonnen und den wollen wir jetzt heute mal sezieren in seiner Anatomie sozusagen. Skandale laufen meistens nach einem bestimmten Prinzip ab. Es gibt einen Hinweis von einer ersten Quelle, die wird Journalisten gesteckt, der recherchiert dann weiter, braucht natürlich Belege dafür und dann lässt er irgendwann die Bombe platzen mit einem ausführlichen Artikel oder einer Sendung. Hans-Matthias Kepplinger, Professor für Publizistik an der Uni Mainz. Was war jetzt so neu am Fall zu Guttenberg?
Ganz neu war, dass eben hier Hobbyjournalisten, so kann man vielleicht sagen, Internetaktivisten im Grunde 80-90% der gesamten Recherche übernommen haben und den ganzen Fall von sich aus vorangetrieben haben.
Also die haben quasi den Journalisten zugearbeitet, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Die Journalisten mussten sich nur noch sozusagen bei den Internetaktivisten bedienen. Sie mussten eigentlich gar nicht selber recherchieren, sondern sie bekamen alles skandalträchtig zugeliefert.
Das Merkwürdige war ja auch, die Journalisten haben erstmal Menschen erklären müssen, ihren Lesern, ihren Zuschauern, dass das ein Skandal ist, also das Plagiat in einer Doktorarbeit. Auch wenn das viele dann vielleicht eingesehen haben, ja, stimmt, das ist nochmal was anderes, wenn ich das irgendwie in der Schule mache oder bei einer Doktorarbeit. Aber es hat ja dann schon so ein bisschen schnell auch die Wirkung gekriegt, die Medien bauschen da was auf, oder?
Aus Sicht der Bevölkerung ist das sehr schwer nachzuvollziehen. Sie sagten es ja schon, Abschreiben in der Schule, das ist eine ganz normale Angelegenheit. Und die Mehrheit der Bevölkerung weiß natürlich nicht, dass es für das Verfassen von Dissertationen ganz strenge Regeln gibt. Zum Zweiten kommt dazu, es gibt Skandalkulturen, ganz bestimmte typische Skandalen. In Deutschland ist es meistens, sind es Geldwertevorteile oder Bargeld, die hier eine Rolle spielen. In Amerika ist es Sex. Und diese kleinen Regelnverletzungen, wie wir da bei Guttenberg das gesehen haben, klein aus Sicht der Masse der Bevölkerung, taugt eigentlich in Deutschland nicht so richtig zum Skandal. Und deshalb war ja auch ein Großteil der Bevölkerung der Meinung, dass Guttenberg im Amt bleiben kann.
Heißt das, die Internetaktivisten haben was ausgegraben und die Journalisten haben es dann erklären müssen?
Ich denke schon. Ohne die Erklärungsleistung der Journalisten und ohne die späte, aber dann doch sehr massive Reaktion aus dem Bereich der Wissenschaft, wäre das vermutlich nicht so gelaufen.
Wenn es diese Internetplattform Guttenplug nicht gegeben hätte, wäre dann zu Guttenberg noch im Amt?
Ja gut, die Gefahr aus Sicht von Gutenberg, die Gefahr, dass irgendjemand sonst auf die Idee kommt, die Sache ist plagiiert, war natürlich groß. Und der Erstanstoß kam ja auch nicht aus dem Internet, sondern kam von einem Bremer Juraprofessor. Also irgendwann wäre ein Jurist schon auf die Spur gekommen und dann wäre das auch in den Medien gelandet.
Ja, der Juraprofessor, der hat eben festgestellt, also der hat eine Rezension gemacht über diese Dissertation, ja. Genau. Aber es ist ja dann einfach auch eine Frage des Arbeitsaufwands. Also so eine ganze Dissertation durchzufieseln ist ja wirklich unglaublich viel. Also in gewisser Weise waren die Journalisten, die Redaktionen auf diese Zuarbeit angewiesen. Deshalb meine ich eben, also wenn es die nicht gegeben hätte, diese Zuarbeiter, diese Internetaktivisten, wäre es dann womöglich gar nicht so weit gekommen?
Ach, ich denke schon. Also Gutenberg war ja im Journalismus, im politischen Journalismus keineswegs unumstritten. Es gab schon lange sehr kritische Stimmen zu seiner Amtsführung aus mehreren Anlässen. Und wenn die Spur gewesen wäre, dann hätten sich einige findige Journalisten auf die Suche gemacht. Und wenn man weiß, mit welchen Rechercheprogrammen auch man das automatisch machen kann, das hätten auch findige Journalisten nicht so schnell, aber doch innerhalb in angemessener Zeit, 3 Wochen, 4 Wochen hätten die das schon hingekriegt.
Es hat ja dann auch sehr bald eine Menge Nachahmer gegeben, also Froniblack zum Beispiel oder Plagipedia. Und es haben ja dann auch noch mehrere Politiker ihre Doktortitel verloren im Verlauf des letzten Jahres. Also Silvana Koch-Merin, Chatzimarkakis, beide von der FDP, Matthias Prüfrock von der CDU. Was ist heute mit diesen Plattformen eigentlich wie diesen? Sind die alle eingeschlafen oder was ist mit denen?
Ja, man muss sehen, dass sich die Funktion, die Rolle dieser Plattformen geändert hat und zwar nicht im Sinne der Journalisten. Ursprünglich, also hier bei Gutenberg, waren diese Hobbyjournalisten im Grunde reine selbstlose Zuträger für den Journalismus. Und viele Journalisten waren natürlich begeistert, dass sie auf diese schnelle und elegante Weise sehr viel Stoff bekamen, praktisch im Tagesrhythmus immer neuen. Aber schon bei Vroniblack hat der Gründer Heidingsfelder im Grunde sich selber als Journalist inszeniert. Er wollte als Person sozusagen in die Öffentlichkeit und damit wurden im Grunde diese Hobbyjournalisten zu Konkurrenten der professionellen Journalisten. Und damit hat sich die Situation doch sehr abgekühlt.
Hat das den Journalismus verändert?
Ich denke schon, weil Journalisten den Nutzen von Internetrecherchen, glaube ich, nochmal nachdrücklich gesehen haben. Aber natürlich funktioniert das nur dann, wenn die Dokumente auch im Internet sind. Und deshalb spielt das zum Beispiel im Fall Wolf überhaupt keine Rolle, weil die Dokumente, um die es hier geht, eben nicht im Internet sind.
Aber trotzdem, es ist, also wir haben jetzt davon schon gesprochen, von diesem enormen Arbeitsaufwand, den eben sowas bedeutet. Und dann ist eben genau das passiert, was Journalisten ja gern Politikern vorwerfen, diese sogenannte Salamitaktik, also immer nur das zugeben, was schon bekannt ist und nicht mehr. Wäre es nicht besser, irgendwie vielleicht aus journalistischer Seite zu sammeln und zu warten, bis man dann alles mal hat als Journalist und dann alles auf einmal aufzudecken?
Also es gibt eine alte Journalistenregel und die kann man auch durch empirische Studien als richtig belegen. Man muss einen Skandal mindestens 14 Tage am Kochen halten, damit das überhaupt zu zielführend wird, damit das also hinreichend starken Druck aufbaut. Und deshalb tendieren Journalisten, kluge Journalisten dazu, ihre Belege auch zu portionieren. Das war im Fall zu Gutenberg gar nicht notwendig, weil es kam schon portioniert aus im Internet zu den Journalisten. Aber sie tendieren dazu, das zu portionieren. Ein eklatantes Beispiel war natürlich die Tatsache, dass die Bild-Zeitung erst nach dem Abklingen der Vorwürfe gegen Wolf die Meldung über diesen Anruf von Wolf bei dem Chefredakteur der Bild-Zeitung in die Öffentlichkeit gebracht hat. Damit bekommt das wieder neuen Schwung, ein Skandal. Also dieses Portionieren gehört dazu und es wäre aus Sicht der kritischen, angreifenden Journalisten unklug zu warten und dann alles auf einmal rauszuschießen.
Hans-Matthias Kepplinger, Professor für Publizistik an der Uni Mainz. Dankeschön.